Zigtausende Menschen sind in den vergangenen zwei Jahren nach Deutschland gekommen, um hier ihrer Verfolgung aus politischen oder religiösen Gründen oder einfach auch ihrer wirtschaftlichen Not in ihrer Heimat zu entkommen. Allein 2015 waren es etwa 29.000 Flüchtlinge, die in Schleswig-Holstein ein neues Zuhause suchten. In diesem Jahr werden es vielleicht noch knapp 4.000 sein. Sie alle sollten und sollen hier integriert werden, spätestens dann, wenn sie anerkannt sind als Flüchtlinge. Doch was ist daraus geworden aus diesem Ansatz der Integration? Darüber wollen wir heute reden, hier in Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Ich bin Michael Frümter und wünsche Ihnen einen interessanten Sonntagabend. Was ist aus den tausenden Flüchtlingen geworden, die in den fast zwei vergangenen Jahren nach Schleswig-Holstein gekommen sind? Wurden sie hierzulande integriert und wenn ja, wie? Darüber sprechen wir heute in Zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord und ich habe dazu Gäste im Studio. Erstmals begrüße ich auch die Reihenfolge etwas verändert. Zwei Betroffene, sprich zwei Flüchtlinge. Ich begrüße Ahmad Ahmad aus Syrien, der auch schon einige Zeit hier in Deutschland lebt. Atik Azizi, der kommt aus Afghanistan. Sandra Blümke betreut unbegleitete jugendliche Flüchtlinge hier in Schleswig-Holstein. Ja, und zuständig für die Flüchtlinge im Land, politisch gesehen, ist Thorsten Gerz, der Staatssekretär im Innenministerium des Landes. Ja, Fragen erstmal an die Flüchtlinge. Ahmad, wie bist du hier hingekommen? Was waren deine ersten Erlebnisse, die du hattest, als du nach Deutschland kamst?
Ja, zuerst musste ich mich bei Ihnen bedanken für die nette Einladung. Ich bin hier seit fast 2,5 Jahren alt. Ich komme mit dem Schiff von der Türkei nach dem Italien. Also ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Sie wohnen bei mir hier in Kiel im Garten. Früher war ich, in Syrien habe ich 4 Semester als Jura studiert ohne Abschluss und gleichzeitig hatte ich Lebensmittelgeschäft. Früher war ich in Dubai, dort habe ich vor 5 Jahren als Kundenservice in einem Hotel gearbeitet.
Ahmad, was war der erste Eindruck, den du hattest, als du nach Deutschland kamst?
Eigentlich, ich wollte nach Schweden gehen. Aber die Polizei haben wir an der Nähe von Neuminister festgenommen. Erste Zeit war sehr schnell gelaufen und war ich sehr zufrieden.
Also es ging, du hattest auch keine Probleme in den
nächsten
Tagen?
Nein, also
Artikel, selbe Frage an dich. Ja, was waren so deine ersten Eindrücke?
Ja, zuerst hallo an alle. Ja, ich bin, wie Sie haben gesagt, ich bin Atik. Ja, ich komme auch aus Afghanistan und ich bin auch so wie die anderen Flüchtlinge aus Afghanistan erstmal so direkt aus Kabul und so weiter in Türkei mit dem Chef zu Fuß und mit dem Auto bis hier Deutschland. Und ich war zum ersten in Passau und danach mit dem Zug bis Neumünster. Und mein erstes Erlebnis in Deutschland, ich finde es, also als ich hier war, ein bisschen schwer, weil ich keine Sprache konnte. Und aber ich konnte ein bisschen Englisch, das hat mir sehr geholfen. Und mein erster Eindruck war in Deutschland, als ich hier in Kiel war und hier noch eine Organisation gefunden habe, Lifeline. Mhm. Und die haben mir echt geholfen. Und danach war ich in einem Sprachkurs, war 4 Monate. Das finde ich echt gut. Das war so, ich hatte so eine Situation, dass ich irgendwo ein so Kurse oder irgendwo machen kann. Ja, das war gut.
Aber man merkt, ne, ich meine, Hut ab für so eine kurze Zeit hier. Herr Gerzen nickt auch schon. Für so eine kurze Zeit hier sprichst du so gut Deutsch, dass ich denke, könnten wir uns auch manchmal im Ausland auch eine Scheibe von abschneiden. Aber du hast gerade gesagt, Lifeline hat dir als Organisation geholfen. Da kommen wir gleich zu Frau Blümke. Frau Blümke, ja, Sie betreuen vor allem alleinreisende Jugendliche, alleinreisende Flüchtlinge. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?
Unsere älteste Tochter hatte an der Schule einen afghanischen Freund und einen guten Freund und der hat in einer Wohngemeinschaft gewohnt mit 2 anderen afghanischen Jugendlichen, die noch minderjährig waren, später dann volljährig und ab und zu eine Betreuung hatten und die wohnten bei uns in der Nähe und sind dann erst gekommen, um sich mal eine Zwiebel zu holen, eine Kopfschmerztablette und dann kamen sie mit anderen Fragen, das ging dann um behördliche Dinge. Und dann habe ich einfach angefangen, sie zu unterstützen, und das spricht sich dann ja auch schnell rum. Und es sind mittlerweile 4 oder 5, die ich unterstütze. Und vor 2 Jahren kam von einem jungen Mann der kleine Bruder mit gerade mal 16 nach Deutschland. Und wir haben uns dann entschlossen, damit die Integration einfach wirklich optimal läuft, dass wir, wenn er das möchte, dass wir ihn gerne in unsere Familie aufnehmen würden. Das haben wir auch gemacht. Asad ist jetzt mittlerweile 18, wird aber auch noch länger bei uns wohnen und fühlt sich wohl, und wir fühlen uns sehr wohl mit Asad.
Das heißt, Sie haben richtig die Vormundschaft formal übernommen?
Ja, die Vormundschaft habe ich formal übernommen. Das ist ja auch ein Konzept bei Lifeline, dass jeder unbegleitete Minderjährige, der das möchte, im besten Fall einen Vormund, einen Einzelvormund hat, der sich einfach intensiver kümmern kann als Amtsvormünder, die ja teilweise bis zu 50 Jugendliche betreuen müssen.
Ja, und welche Erfahrungen Sie gemacht haben, darüber reden wir heute auch hier in zur Sache. Aber zunächst nochmal an die Frage an Thorsten Gerz, der ja eigentlich mit dem Thema in Verbindung gekommen ist, stärker in Verbindung gekommen ist, in einer Zeit, als er nicht der Landesregierung angehörte. Nämlich als Chef des DRK, und das DRK war ja auch federführend tätig in Sachen Erstaufnahme in Neumünster, auch in anderen Bereichen. Herr Gerz, welchen Einfluss hat die frühere Tätigkeit eigentlich heute auf Ihre zukünftigen Entscheidungen möglicherweise?
Also ich habe nicht die Absicht zu vergessen, wo ich herkomme. Ich komme aus der Arbeit mit Flüchtlingen bei einem großen Wohlfahrtsverband. Und ich glaube, ich bin aus diesem Grunde auch ausgesucht worden, diese Aufgabe wahrzunehmen, sowohl vom Ministerpräsidenten, aber auch von den Koalitionspartnern. Ich glaube, diese Landesregierung wollte einen Vertreter in ihren Reihen haben, der mit dem Thema Flüchtlinge von der Aufnahme bis hin zu in der Integration etwas anfangen kann, der es auf einer Seite des Tisches miterlebt hat. Also ein bisschen Praktiker an dieser Stelle mit in die Regierung aufzunehmen. Ich habe mich damals gefreut, als Daniel Günther anrief und sagte, das wäre ein gutes Thema für dich.
Ja, und ob das so ein gutes Thema ist, werden wir sehen. Sie haben ja heute Morgen bei uns auf der NDR1-Welle Nord schon angekündigt, ein Integrationsgesetz anzuschieben. Was es damit auf sich hat, darüber reden wir gleich. Jetzt gucken wir einfach mal ein bisschen auf die Fakten. Wir schaffen das. Eigentlich war das ja ein stinknormaler Satz, der aber dank Bundeskanzlerin Merkel sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen hat. Wir schaffen das. Damit meinte Angela Merkel vor gut 2 Jahren, Deutschland hat so vieles geschafft. Deutschland, also wir alle, schaffen auch den Flüchtlingsansturm. Aber wie war das eigentlich bei uns im Sommer und Herbst 2015? Und wie hat sich die Situation in Schleswig-Holstein seither entwickelt? Zahlen und Fakten von Christine Pilger.
Tausende von Menschen flüchten unter anderem über die Balkanroute nach Deutschland. Viele kommen auch zu uns nach Schleswig-Holstein. Die Bilder aus 2015 sind bei uns allen noch präsent. Damals nahm Schleswig-Holstein laut Innenministerium rund 35.000 Männer, Frauen und Kinder aus 61 Nationen auf. Weitere 20.000 landeten zusätzlich in den landesweiten Erstaufnahmeeinrichtungen und wurden dann auf andere Bundesländer verteilt. Containerdörfer wurden errichtet, Erstaufnahmeeinrichtungen vergrößert, neue Landesunterkünfte gebaut. In Schleswig-Holstein gab es Anfang 2016 insgesamt 13 Erstaufnahmeeinrichtungen mit rund 12.000 Plätzen. Vergangenes Jahr kamen wieder einige Menschen zu uns, die aus ihrem Heimatland flüchteten, aber deutlich weniger als ein Jahr zuvor. Insgesamt verzeichnet das Innenministerium 2016 über 10.000 Flüchtlinge. Dieses Jahr ist die Zahl der Geflüchteten noch deutlicher rückläufig. Bis Juni dieses Jahres verzeichnete das Innenministerium etwa 2.600 Asylsuchende. Deshalb wurden bereits im vergangenen Jahr einige Flüchtlingsunterkünfte wieder geschlossen. Mittlerweile gibt es landesweit nur noch 4 Erstaufnahmeeinrichtungen. In Bostedt, Glückstadt, Neumünster und Rendsburg. 2 weitere stehen quasi auf Standby.
Wenn Fremde zu Nachbarn werden, unser Thema hier in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Ob Integration gelingt oder nicht, ist nicht unbedingt eine Frage gesetzlicher Regelung, egal wie gut oder schlecht sie sein mögen. Erfolgreiche Integration wird vor allem durch Art und Weise des Zusammenlebens bestimmt. Tja, und wir haben 2 Gäste hier im Studio, 2 Flüchtlinge, einen aus Syrien, einen aus Afghanistan. Ja, fangen wir mal an, Ahmad, bei dir. Du kommst aus Syrien. Wie bist du hier aufgenommen worden? Du hast eben gesagt, wie du nach Deutschland gekommen bist, aber wie bist du jetzt hier so aufgenommen worden, auch von den Deutschen?
Also nach 20 Tagen genau habe ich eineinhalb Monate habe ich einen Aufenthalt vor 3 Jahren genommen. Zuerst habe ich einen Integrationskurs gemacht und danach habe ich einen Orientierungskurs und am Ende habe ich eine Maßnahme. Also von da habe ich vor viele verschiedene Firmen kontaktieren, viele verschiedene, also viele Bewerbungen.
Ja, das ist ja das Berufliche. Das ist das Berufliche, ja. Das hat ja auch schon sehr viel geholfen. Mhm. Die Frage ist, mit den Menschen, wo du lebst, hast du da irgendwie Widerstand gespürt oder waren die alle nett zu dir?
Ja, also sie waren alles nett, also meisten nett. Ich bin Mitglied mit einem Integration, also nicht Integrationskurs, sagt man, sondern Orientierung. Die heißt Sprachcafé. Und also wir treffen uns mit verschiedenen, also Deutsche und anderes von verschiedenen Ländern, um die Sprache zu verbessern.
Also Sprache ist das A und O, genau. Auch für euch. Das wisst ihr auch und ihr versucht auch selber da weiterzukommen.
Richtig.
Atik, ja, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen in Deutschland. Frage ich mal andersrum. Was war das Schönste, was du bis jetzt erlebt hast und was hat dir vielleicht auch schon mal Angst gemacht?
Gute Frage. Erstmal, ich bin sehr froh, dass als ich hier neu war, ich bin sehr gut aufgenommen und das war sehr nett von den Leuten, insbesondere in Kiel. Zum Beispiel, ich kann ein Beispiel geben, als ich neu hier war, ich habe einen Vormund kennengelernt, Herr Konrad Groß, und er hilft immer noch mehr und er ist sehr nett. Und daraus auch noch zum Beispiel, ich gehe zur Schule und dann, ich habe auch viele Freunde, die sind alle Deutsche sind.
Bleiben wir mal gerade bei der Schule. Du gehst hier zum Max-Planck-Gymnasium in Kiel und bist sogar dabei jetzt so auf dem Weg zum Abitur.
Ja, genau. Ich bin jetzt in der 11. Klasse. Ja, es ist G8, wir machen 12 Jahre. Und nächstes Jahr habe ich mein Abitur, ja.
Hast du denn, also in der Klasse, die haben dich auch aufgenommen, hast du sonst irgendwie mal negative Erfahrungen auf der Straße gemacht?
Negativ eigentlich nicht, bis jetzt nicht. Ich habe kein negativ irgendwas in Deutschland gesehen. Es ist eigentlich normal, manche sind ein bisschen irgendwie böse oder so, aber das kann ich verstehen. Aber ich habe irgendwas nicht so bekommen, dass irgendwann jemand reagiert. So.
Also Aggression oder so.
Na, hast Aggression, ne, habe ich nicht.
Frau Blümke, Sie betreuen ja nun auch Jugendliche, auch mehrere, haben Sie eben bereits gesagt. Wie nehmen Sie das wahr? Wie reagiert Ihre Umwelt auch darauf, dass Sie sich um Flüchtlingsjugendliche kümmern?
Also ich und auch meine ganze Familie, wir haben nur positive Erfahrungen gemacht. Ich glaube aber auch, dass wir in so einem ganz offenen Freundeskreis und Umfeld leben. Also in der Familie gab es schon zwei Leute, da denke ich, wenn die nicht so konfrontiert worden wären mit dem Thema, hätten die auch Vorbehalte vielleicht Flüchtlingen gegenüber gehabt, kann ich mir vorstellen. Aber dadurch, dass sie bei Familienfesten zu Weihnachten einfach immer mal wieder die Jungs erlebt haben, waren das ganz positive Reaktionen. Und ich glaube, wir konnten das Bild ein bisschen verändern, was, denke ich, immer so der Fall ist, wenn man die Menschen kennenlernt, weil man dann einfach feststellt, dass die Träume und Wünsche, die jeder hat, eigentlich gleich sind, egal aus welchem Land man kommt und wie ähnlich wir uns doch sind, auch wenn wir eine andere Kultur haben.
Thorsten Giertz, als zuständiger Staatssekretär, wie nehmen Sie das wahr? Also was ich hier jetzt heute Abend höre, ist ja, dass die Leute eigentlich relativ zufrieden sind. Wenn ich an die Protestaktion und den Shitstorm denke im Netz vor 2 Jahren, da ist ja nicht mehr viel von nachgeblieben. Würden Sie das so unterstreichen?
Also ich habe das damals während der großen Aufnahmezeit nicht so wahrgenommen, dass es einen großen Protest in der Schleswig-Holstein gegeben hat. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das Land Schleswig-Holstein hat sich dadurch hervorgetan, dass wir Willkommenskultur gelebt haben und überall auch noch praktizieren, weil die Menschen, glaube ich, es auch von vornherein gesehen haben, welche Bereicherung Zuwanderung für dieses Land bedeutet, welche Erfahrungen auch da sind. Außerdem haben die Menschen die Bilder der Fluchtwege und die Bilder aus den Herkunftsländern zur Kenntnis genommen und haben nicht gesagt, damit haben wir nichts zu tun, sondern haben gesagt, wir helfen. Und ich glaube, das war damals unbeschreiblich stark und diese Hilfe und Hilfsbereitschaft ist immer noch in Schleswig-Holstein vorhanden. Diejenigen, die Sie beschreiben, die ein bisschen kritisch damit umgehen, sind in einer absoluten Minderheit.
ja, kritisch damit umgehen. Wir haben das auch schon gehört. Vieles Positive ist hier, aber eine differenzierte Betrachtungsweise, da passt auch die Mail unserer Hörerin Frau Jupin Sievers aus Breiholz zu. Die schreibt, naja, im Großen und Ganzen, gerade in den Dörfern, sagt ja auch das Land, läuft die Integration von Flüchtlingsfamilien ganz gut. Aber, so schreibt Frau Jupin Sievers, die Integration läuft eben nicht in allen Dörfern gleich gut. Und sie ist dann immer wieder mit Ressentiments und Vorurteilen konfrontiert. Wie gehen Sie damit um, Herr Gerz?
Also ich glaube, wir müssen diese Vorurteile wahrnehmen, wenn es sie gibt. Ich glaube, dass es dort auch wirklich unterschiedliche Situationen von Dorf zu Dorf gibt. Aber ich glaube, man muss genau hinschauen. Warum gibt es im Moment in diesem Dorf eine Kritik an Zuwanderern? Warum gibt es Kritik an Menschen, die Zuwanderern und Flüchtlingen helfen? Und damit muss man umgehen und gleichzeitig sagen, welche Chance diese Menschen auch fürs Leben im Dorf bedeuten, was es bedeutet, mit ihnen zusammenzuleben und ihre Fluchterfahrung, ihre Lebenswege auch kennenzulernen. Also voneinander lernen, darum geht's.
Ja, wenn Fremde zu Nachbarn werden, unser Thema heute in zur Sache hier auf der NDR 1 Welle Nord. Gerade für junge Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan oder auch aus anderen Ländern ist es wichtig, sich zu bilden, genauso eigentlich auch wie für uns. Bildung ist nämlich ein Schlüssel zur Integration und zur Teilhabe, aber ist auch ein Schlüssel für ein Leben nach einer eventuellen Rückkehr in das Heimatland. Doch das, was sich logisch anhört, ist im Alltag nicht so leicht. Ein Beispiel, Asylbewerber konnten bislang einen Job oder Ausbildungsangebot nicht annehmen, wenn der Ort der Ausbildungsstätte außerhalb des Wohnortes lag, der ihnen zugewiesen worden war. Sie waren damit gebunden und das während des gesamten Asylverfahrens, das statistisch gesehen in der Regel mehr als 6 Monate dauert, aber auch gerne mal in ein paar Jahre geht. Innenstaatssekretär Thorsten Gerz, zuständig in der Landesregierung für die Flüchtlingsfragen, Sie haben eine Ausnahmeregelung erlassen. Wie sieht die aus?
Stimmt, wir haben innerhalb von 4 Wochen, nachdem wir uns das angeschaut haben, einen Erlass herausgegeben und haben gesagt, die Menschen, die hier eine Bleibeperspektive haben, denen müssen wir es ermöglichen, in Ausbildung, Studium und Arbeit zu kommen, auch wenn diese Arbeitsplätze, Studien oder Ausbildungsplätze sich nicht am Wohnort befinden. Das heißt, für diesen Bereich eine Freizügigkeit, den Wohnort zu wechseln, damit die Menschen wirklich eine Arbeit aufnehmen können und man ihnen auch nicht mehr den Vorwurf machen kann, ihr arbeitet ja gar nicht. Also wir haben das jetzt gelockert und wir wissen auch, dass es genutzt wird.
Und war da vielleicht möglicherweise ein bisschen Druck aus der Wirtschaft auch da?
Die Wirtschaft hatte es auch immer gefordert, insbesondere die Industrie- und Handelskammer, der Arbeitgeberverband. Und darauf kommt es aus meiner Sicht ohnehin mit an, dass man beim Thema Integration dafür sorgt, dass wir die Belange aller Menschen mit berücksichtigen. Und wir haben eine Situation auf dem Arbeitsmarkt, dass wir wissen, wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Und dann ist es sinnvoll, die Menschen dort wohnen zu lassen, wo es auch Arbeit gibt. Und das haben wir mit diesem Erlass auf den Weg gebracht.
Jetzt ist ja Asylrecht Bundesrecht. Und vielleicht auch nicht das alles, es ist nicht alles unbedingt sinnvoll. Welche Möglichkeiten hat denn das Land, eigene Regelungen zu treffen? Sie hatten heute angekündigt, hier auf NDR 1 Welle Nord ein Integrationsgesetz anzuschieben. Ja, wie weit können Sie denn da frei und selbstständig handeln?
Wir wollen für all die Dinge, wo wir als Land für zuständig sind, von dem Bereich Bildung, von dem Bereich auch, wie bekommen wir Menschen in Arbeit, in Ausbildung, wie sieht das kulturelle Angebot aus, uns anschauen, wie können wir Menschen von vornherein integrieren, beteiligen, wie nehmen wir möglichst viele mit? Und darum haben wir als Landesregierung gesagt, wir wollen ein Landesintegrationsgesetz, wo Fördern und Fordern in Einklang steht. Und dieses Gesetz wollen wir gemeinsam mit Interessenvertretern erarbeiten lassen, die aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen kommen. Und mir ist es wichtig, dass wir auch Flüchtlinge teilhaben lassen an der Erarbeitung dieses Gesetzes, sodass wir möglichst im Jahre 2020 ein Gesetz auf den Weg bringen, was von der gesamten Gesellschaft getragen wird, von allen demokratischen Parteien möglichst getragen wird und wo wir sagen, wir wiederholen die Fehler der 60er und 70er Jahre nicht. Wir wollen, dass die Menschen, die dauerhaft bei uns bleiben, auch von vornherein zu uns gehören.
Nun ist ja ein Problem im Zusammenhang mit dem Asylverfahren oder mit Flüchtlingen auch dieser bürokratische Aufwand. Passt ja eigentlich zu dem Thema Integrationsgesetz. Und da habe ich auch eine Mail, und zwar von Herrn Rolf Hamann aus Hamdorf. Er sagt, wir sind eine Gruppe freiwilliger Helfer. Unsere Betreuung umfasst schwerpunktmäßig die Begleitung und Beantwortung der diversen umfangreichen Fragebögen der Behörden und die Begleitung zu den Ämtern und Ärzten. Der bürokratische Aufwand und die Beantwortung des umfangreichen Fragenkatalogs sind sehr hoch. Meiner Meinung nach sollte die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den verschiedenen Behörden und Institutionen verbessert werden. Wäre das etwas, was Sie auch über ein Integrationsgesetz steuern könnten?
Ja, das müssen wir darüber auch steuern. Und aus dem Grunde habe ich zum Beginn der Erarbeitung dieses Gesetzes die Staatssekretäre aus den anderen Ministerien zum Gespräch eingeladen. Aus dem Bereich Bildung, aus dem Bereich Wirtschaft, Soziales, wo wir den Bereich Kindertagesstätten mit haben, und der gesamte Bereich der Innenpolitik, dass wir von vornherein mal schauen, welche bürokratischen Hemmnisse können wir abbauen und welche Chancen haben wir auch in dem jeweiligen Ministerium, um Menschen dauerhaft bei uns miteinander gut leben zu lassen.
Ich glaube, die Frage der Bürokratie und der bürokratischen Wege ist eine, die auch unsere Hörer und Hörerinnen beschäftigt. Dazu passt auch die Nachricht von Heike Jessen aus Eckernförde. Sie beklagt sich ebenfalls über bürokratische Wege, und zwar als Arbeitgeber. Sie beschäftigt wohl auch Flüchtlinge. Sie sagt, als Arbeitgeber kann ich die Ausländerbehörde fast nie erreichen. Entweder nimmt keiner am Telefon ab oder auf E-Mails wird nichts geantwortet. Formalitäten sonst zu klären in Eckernförde könnte sie gerade noch erledigen, aber jetzt zu Ämtern zu fahren nach Rendsburg, dafür fehlt ihr vor allem die Zeit, aber auch das Geld.
Das ist in der Tat mehr als ärgerlich, weil wir eine Bereitschaft haben, auch der Arbeitgeber, Flüchtlinge aufzunehmen und einzustellen. Und wenn das an einzelnen Stellen der Fall ist, dass es Probleme gibt mit unseren Ausländerbehörden, mit denen sind wir ohnehin ständig im Gespräch. Und ich finde, die machen auch großartige Arbeit. Aber in so einem Fall würde ich da morgen früh mal anrufen und mal fragen, wie die Lage wirklich ist.
Ja, und dann nochmal an unsere Flüchtlinge die Frage. Ganz kurz, nur Ahmad, hattest du auch die Schwierigkeiten hier mit Behörden?
Eigentlich ja, mit Ausländerbehörde, ja. Wenn ich einen Termin brauche, dann dauert das ungefähr 4-5 Monate.
Und Atik, bei dir?
Ja, eigentlich bei mir auch schon passiert. Ich habe so eigentlich schon neu in eine andere Wohnung eingezogen, und ich war so, dass die hatten meine Adresse nicht. Und ich habe nochmal meine Adresse schon vor 6 Monaten sowas geschickt. Nach 6 Monaten, ich habe wieder einen Anruf bekommen, dass wir deine Adresse nicht haben. Und wir haben den Adress schon vor sechs Monaten geschickt, aber immer noch, die hatten nicht das. Und wir haben eine Post per Post geschickt, nochmal ein E-Mail geschickt, aber trotzdem, die hatten nicht. Wir haben vor 2 Monaten nochmal ein anderer so E-Mail geschickt, dass meine Adresse, und deswegen, ich habe kein Anhörung bis jetzt.
Du bist jetzt seit 2 Jahren hier und hast immer noch keine Anhörung.
Ja, genau.
Gut, lasse ich jetzt erstmal so stehen, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ist ja auch natürlich auch bei der Bundesanstalt für Flüchtlinge und Migration, die sind ja auch schon überlastet, aber 2 Jahre ist schon wirklich grenzwertig. Aber auch nochmal, Ahmad hat es eben auch schon gesagt, manchmal kriegt man keine Termine. Frau Blümke, Sie haben doch auch schon Erfahrungen gemacht, wie Ämter auch mit den Flüchtlingen selbst umgehen im Vergleich zu Deutschen.
Ja, also mir ist auch ein Fall bekannt, wo jemand auch einen Termin haben wollte, hat den auch per E-Mail angefragt und hat keine Reaktion bekommen, 2 Monate lang nicht. Ich kenne das, dass das auch mal länger dauern kann. Ich habe dann nochmal nachgefragt für denjenigen und hatte innerhalb von 2-3 Tagen eine Antwort. Das mag Zufall sein, aber mir ist das trotzdem so ein bisschen aufgestoßen. Ja.
NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Viele der Flüchtlinge, die zu uns ins Land gekommen sind, wollen hier arbeiten und besuchen bereits Deutschkurse. Auf der anderen Seite suchen zahlreiche Unternehmen Mitarbeiter. Thorsten Gerz hat es eben gesagt, dass also die Wirtschaft händeringend auch Leute braucht. Seit einiger Zeit gibt es ein Pilotprojekt, an dem unter anderem die Agentur für Arbeit und mehrere Unternehmen beteiligt sind. Eines davon ist die Telekom, auch hier in Kiel. Dort haben 4 Syrer inzwischen einen Arbeitsplatz gefunden. Einer von ihnen, Ahmad, ist ja heute hier zu Gast im Studio. Und ich habe Oliver Nissen, den Leiter des digitalen Kundenservice der Telekom in Kiel, gefragt, welche Idee eigentlich hinter dem Projekt steht.
Das ist eine Initiative von sowohl Henkel als auch der Deutschen Post, der Telekom und der Bundesanstalt für Arbeit. Das Ganze heißt Praktikum Plus, und es geht darum, geflüchteten Menschen den Einstieg auf den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Und was war denn die Motivation für die Telekom in Kiel, sich an dem Projekt zu beteiligen?
Also speziell in Kiel auf jeden Fall die bei uns schon immer am Standort gelebte soziale Verantwortung. Und der Bereich Corporate Responsibility, den wir in Bonn dafür haben, hat dieses Praktikum Plus sehr gefördert. Und als wir davon in Kiel gehört haben, mein Kollege und ich, haben wir gesagt, da müssen wir auf jeden Fall mitmachen.
Nun sind ja die Absolventen, wie auch Ahmad, der hier im Studio ist, die Absolventen dieses Projektes in Kiel zum Teil studierte oder bereits ausgebildete Leute. Haben Sie oder hatten Sie den Eindruck, dass Sie andere Erwartungen hatten oder vielleicht sogar unterfordert sind?
Nein, das nicht. Ich würde eher sämtliche vier Kollegen so beschreiben, aus einer sehr, sehr angenehmen, bescheidenen Grundhaltung, ganz, ganz hohe Motivation, letztlich Interesse an allem, was unsere Arbeit auszeichnet und mit sehr, sehr, sehr viel Liebe fürs Detail und auch für den Job ihrer Tätigkeit nachgehend. Hohe Wissbegierigkeit und ganz sicherlich keine Unterforderung.
Und die vier Absolventen, die haben ja jetzt einen Zweijahresvertrag bekommen. Gibt es denn eigentlich weitere Perspektiven für die vier?
Also wir sind ja gestartet mit einem von der Bundesanstalt für Arbeit finanzierten Praktikum, haben in dem zweiten Schritt die Kollegen in einem von der Telekom finanzierten Praktikum übernommen und jetzt im dritten in ein Anstellungsverhältnis. Bei uns selber gibt es die Möglichkeit, einen Abschluss als Kaufmann oder Kauffrau für Dialogmarketing zu erreichen. Das funktioniert bei der IHK. Genauso gibt es aber auch natürlich die gleichen Karriereoptionen wie für jeden Mitarbeiter im Telekom-Konzern selbst auch.
Nun beteiligen sich ja mehrere Firmen an diesem ganzen Projekt und da ist man ja schnell bei dem Vorwurf, dass möglicherweise einfach nur billige Arbeitskräfte dort ausgenutzt werden.
Nein, wenn Sie Aufwand und Nutzen rein wirtschaftlich in ein Verhältnis zueinander setzen würden, dann kommen Sie im Zweifel nicht zu dem Ergebnis, dass es sich um billige Arbeitskräfte handelt.
Und wie können Sie die Flüchtlinge trotz der Sprachbarriere, die ja auch da war, eigentlich richtig beschäftigen?
Also zum einen ist es unglaublich, wie sich deren Deutsch weiterentwickelt hat. Also wirklich fantastisch. Wir haben den Vorteil, dass sie bei uns in sozialen Netzwerken Kundenservice machen. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, über Übersetzerprogramme und über arabische Tastaturen das Ganze nochmal jemanden gegenlesen zu lassen. Und um ganz ehrlich zu sein, die größte Barriere, die wir hatten, war, eine Tastatur mit arabischer Schrift zu besorgen.
Ja, Oliver Nissen war das. Er ist Leiter des digitalen Kundenservice der Telekom in Kiel und das Gespräch mit ihm habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Amats, wir haben gehört, du bist einer dieser vier Absolventen des Praktikums. Was bedeutet der Job jetzt bei der Telekom für dich?
Also, wie Herr Nissen gesagt hat, ich habe bei Deutsche Telekom 6 Monate Praktikum gemacht. Jetzt erhalte ich einen Arbeitsvertrag. Also für mich ein Traum und habe ich meinen Traum gefunden.
Und du willst auch noch weiter was machen?
Genau, also jetzt, wie gesagt, erhalte ich einen Arbeitsvertrag vor 2 Jahren. Ich muss als Teilzeit Nachmittag arbeiten und ich muss unbedingt weiter durchlernen Vormittag.
Gut, aber du siehst auch noch Zukunftschancen auch da bei der Telekom. Es gibt aber auch Arbeitsplätze auch in anderen Bereichen. Darüber reden wir aber in der kommenden Stunde nach den Nachrichten. Zigtausende Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan, aber auch aus den Balkanstaaten sind in den vergangenen 2 Jahren auch zu uns nach Schleswig-Holstein gekommen. Sie alle sollten und sollen hier integriert werden, doch was ist bislang daraus geworden? Wenn Fremde Nachbarn werden, unser Thema weiterhin auch in der zweiten Stunde von Zusache hier auf NDR 1 Welle Nord. Ich bin Michael Frömmte und wünsche Ihnen weiterhin einen informativen Sonntagabend. Sie hören zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord und dabei dreht sich alles um die Frage, wie sieht es mit der Integration der Flüchtlinge und Migranten hier in Schleswig-Holstein aus? Und wir haben in der ersten Stunde bereits darüber gesprochen, wie wichtig Bildung und Arbeit für die Migranten sind. Schlüssel für vieles ist, auch darüber haben wir schon gesprochen, die Sprache. Und das sagen auch die Unternehmen und Unternehmer, die sagen, wir brauchen tatsächlich Arbeitskräfte, aber die Sprachbarriere ist noch dazwischen. Aber die Arbeitnehmer bemängeln auch, dass das Asylverfahren so umständlich ist. Annina Pomarenke berichtet.
Die rote Krawatte sitzt, das blaue Hemd hat Hassan Hanau hochgekrempelt. Er ist 30 Jahre alt und vor 2 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Für 3 Jahre hat er eine Aufenthaltsgenehmigung. Jetzt ist er seit einer Woche Busfahrer bei der Kieler Verkehrsgesellschaft in Festanstellung.
Ja, das freut mich sehr. Endlich habe ich meinen Arbeitsplatz gefunden. Also das war richtig gut. Jetzt habe ich was zu tun. Also endlich, ja.
Einfach war der Weg nicht. Hassan Hanau musste einen Integrationskurs machen, Deutsch lernen, hatte Beratungstermine im Jobcenter, Weiterbildung, Erste-Hilfe-Kurse, Fahrprüfungen und zuletzt ein Praktikum. Er ist einer von rund 1.100 Menschen mit Fluchthintergrund, die in diesem Jahr bis August in Schleswig-Holstein angefangen haben zu arbeiten. Laut Christian Mark von der Handwerkskammer Lübeck haben gerade Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt die besten Voraussetzungen.
Also im Moment ist es nicht eine Frage, freie Ausbildungsplätze und Praktikumsplätze für Flüchtlinge zu suchen, sondern eher junge Flüchtlinge zu finden, die über ausreichende Sprachkenntnis verfügen, um dann auch tatsächlich eine Ausbildung durchlaufen zu können.
Der Großteil der Flüchtlinge in Schleswig-Holstein ist noch in Sprachkursen. Aber trotz des Fachkräftemangels gibt es ein weiteres Problem. Die Unsicherheit bei der Beschäftigung von Menschen mit einem Fluchthintergrund. Dabei geht es oft um den Aufenthaltsstatus. Denn ein Job kann eine Abschiebung nicht unbedingt verhindern. Das weiß auch Hans-Joachim Beckers von der Industrie- und Handelskammer Kiel.
Also ich glaube, dass die Aufnahmebereitschaft und das Engagement bei den Unternehmen sehr groß ist. Die Unsicherheit ist aber auch nicht beseitigt worden. Dazu tragen natürlich auch die sehr komplexen und mitunter auch sehr lange dauernden Verfahren des Asylantrages und auch der entsprechenden Kontakte mit den Ausländerbehörden bei.
Zahntechnikermeister Peter Usinger hat trotz aller Unsicherheit vor einem Jahr einen Flüchtling in seinem Labor eingestellt. Auch wenn sein Aufenthaltsstatus noch nicht geklärt war.
Ehrlich gesagt, wenn ich vorher gewusst hätte, es ist nur befristet, ganz sicher befristet für ein Viertel oder ein halbes Jahr, dann hätte ich es sicher nicht gemacht. Dazu müssen wir so jemanden zu lange einarbeiten, bis wir ihn effektiv hier auch wirklich gut beschäftigen können.
Peter Usinger bereut seine Entscheidung trotz der Unsicherheit nicht. Sein Mitarbeiter sei eine Bereicherung für den Betrieb.
In jeder Hinsicht, sozial, fachlich sowieso, er ist wirklich überdurchschnittlich engagiert. Insofern war es für mich absolut die richtige Entscheidung. Und jetzt hoffe ich unbedingt, dass er bleiben kann.
Tja, so ist das mit dem Hoffen von manchem Arbeitgeber, der sich darauf einlässt, auch Flüchtlinge zu beschäftigen. Thorsten Gerz, Staatssekretär im Innenministerium, zuständig für die Flüchtlinge. Wie kann man denn, Sie wissen es ja auch, dass die Arbeitgeber dringend Arbeitskräfte benötigen, wie kann man diese Unsicherheit eigentlich in Zukunft vermeiden?
Also ich glaube, wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen in die Bundesrepublik Deutschland eine geregelte Zuwanderung, auch eine Zuwanderung ganz konkret in den Arbeitsmarkt hinein. Das ist der eine Punkt. Und wir müssen mit den Menschen umgehen, die schon länger hier sind, wo der Job vorhanden ist, wo die Sprache erlernt worden ist, wo die Integration ansonsten geglückt ist. Für die wünsche ich mir so eine Art Spurwechsel, dass man dort nicht sagt, nur wir gucken auf die Fluchtursachen, wir gucken auf die politische Verfolgung, sondern wir nehmen mehr in den Mittelpunkt, was ist an Integrationsleistung schon passiert und wollen Arbeitnehmer hier weiter arbeiten und sind Arbeitgeber weiter daran interessiert, die Menschen zu beschäftigen. Dann bin ich für einen Spurwechsel im Aufenthaltsrecht. Das heißt, die Leute müssen dauerhaft dann hier auch hier bleiben können.
Ja, dann haben wir aber wirklich unterschiedliche Rechtsfragen. Wir haben einmal das Asylrecht auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Ausländerrecht. Ist es da nicht Zeit, das auch mal irgendwie zu überholen, dass man das irgendwie zusammenführt?
Also ich bin ganz froh, dass wir genau diese Formulierung aufgenommen haben, auch in unseren Koalitionsvertrag, dass wir gesagt haben, diesen Spurwechsel wollen wir auch mit Initiativen auf Bundesebene erreichen. Und gleichzeitig bekennen wir uns im Koalitionsvertrag hier in Kiel auch dazu, dass wir sagen, wir wollen zu einer geregelten Zuwanderung zu kommen. Jetzt kommt es darauf an, wie die Koalition nach der Bundestagswahl in Berlin aussieht.
Gut, Problem erstmal erkannt. Atik, du kommst aus Afghanistan. Hast du das Verfahren, das Asylverfahren hier eigentlich verstanden, als du hier hinkamst?
Eigentlich, ich wusste das nicht, die ganze, aber später hat mir dann Herr Groß, mein Fuhrmann, das alles erklärt.
Aber ohne Hilfe wärst du da nicht weitergekommen, oder?
Ja, genau. Ohne Hilfe ist das ein bisschen schwer, wenn man hier neu ist und nicht jemanden kennt, dann ist es wirklich schwer, das so weiterzukommen.
Amad, du kommst aus Syrien. Wie bist du denn hier zurechtgekommen mit diesem ganzen komplizierten bürokratischen Verfahren?
Also zuerst habe ich Schwierigkeit, um zu verstehen. Deswegen ging ich immer zu einer AWO zum Beispiel, um zu helfen.
Also es gibt Organisationen, die helfen. Es gibt auch Lotsen, die euch dann betreuen und mit euch gegebenenfalls zu den Behörden gehen. Aber ohne die ist es schwierig.
Natürlich schwierig, ja. Also kann man nichts weiter.
Ja, wie sieht die Deutsche Sandra Blümke dieses komplizierte Verfahren?
Ja, also ich habe mich da ja auch reingelesen und Assad hatte auch seine Anhörung schon. Er hatte auch, denke ich, viel Glück. Er hat ein Abschiebungsverbot erhalten. Er ist noch als Minderjähriger in die Anhörung gegangen. Das heißt, ich konnte mitgehen und auch intervenieren, wenn ich gedacht habe, das läuft jetzt gerade nicht richtig. Das habe ich auch 2-3 Mal gemacht. Jugendliche mit einer ganz ähnlichen Geschichte kriegen aber eine Ablehnung. Er hat jetzt ein Abschiebungsverbot bekommen. Das heißt, er kann hier bleiben, erstmal Aufenthalt für ein Jahr. Das wird dann immer wieder verlängert. Also er ist relativ sicher hier auch und damit können wir als Familie und auch er natürlich jetzt alle wieder gut schlafen.
Frau Blümke, ist das ein Beispiel dafür, dass Verfahren anders bearbeitet werden, wenn sich jemand aus Deutschland dafür einsetzt, sich da einklingt?
Das möchte ich jetzt nicht behaupten. Also, und ich hoffe, dass es nicht so ist. Allerdings ist er einfach gut vorbereitet gewesen. Wir waren bei Lifeline, wir haben das besprochen, einfach was auch wichtig ist, wirklich zu sagen. Und ich glaube, viele junge Menschen, viele junge Männer, die kommen, die sind auch nicht so redselig, die sind sehr einsilbig. Aber das ist einfach ganz, ganz wichtig bei diesem Verfahren, dass man alles ausspricht, was einem passiert ist.
NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute dreht sich alles um die Integration der vielen Menschen, die in den vergangenen Jahren zu uns gekommen sind. Ich bin stolz auf Schleswig-Holstein, das sagt der ehrenamtliche Flüchtlingsbeauftragte des Landes, Stefan Schmidt. Tausende Schleswig-Holsteiner hätten seit 2015 geholfen, all die vielen geflüchteten Männer, Frauen und Kinder unterzubringen und auch zu integrieren. Sie hätten hier eine neue Heimat gefunden, sagt Schmidt. Aus seiner Sicht läuft bei der Integration vieles gut in unserem Land. In einigen Punkten gibt es aber auch noch Nachholbedarf. NDR 1 für die Nordreporterin Christine Pilger hat sich darüber mit dem Flüchtlingsbeauftragten unterhalten.
Für Stefan Schmidt ist eins klar, die Integration von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein ist das Wichtigste. Und das klappe auch in eher ländlichen Regionen ziemlich gut.
Ich habe mich gewundert, ganz zu Anfang, als denn mehr Flüchtlinge kamen, dass denn auch aus diesem platten Land da oben an der Nordseeküste zum Beispiel gedacht habe, ach, die Menschen sind doch alle etwas norddeutscher und vorsichtiger. Überhaupt nicht. Die haben sofort runde Tische gegründet und haben die Leute mit offenen Armen empfangen.
Allerdings stellen die ländlichen Sorgen nicht nur, aber auch Flüchtlinge vor einige Probleme. Zu wenige Busverbindungen, schlechte Anbindungen. Wohnen in Reesdorf, Deutschkurs in Neumünster. Da gibt es keine direkten Fahrtmöglichkeiten mit Bus oder Bahn. Gerade Deutsch lernen sei aber zu Beginn extrem wichtig, damit sich besonders die jungen Flüchtlinge in Schleswig-Holstein einleben können, weiß auch Stefan Schmidt. Bei Deutschkursen sieht der Flüchtlingsbeauftragte generell noch Nachholbedarf.
Unsere Forderung hier von dieser Dienststelle ist schon lange, dass jeder, der kommt, sofort auch nicht nur privat irgendwo Deutsch lernen kann oder darf, sondern dass auch von Staatsseite Angebote gibt, weil wir sagen einfach, jeder, der hierher kommt, lernt dann Deutsch. Er wird von uns freundlich behandelt und selbst wenn er dann mal wieder nach Hause muss, ja, was haben wir dann? Dann haben wir in seinem Land einen Menschen, der Deutsch spricht und der sagt, die Deutschen sind nette Leute.
Im vergangenen Jahr zählte das Innenministerium etwa 10.000 Asylsuchende. Rund 3.000 verließen Schleswig-Holstein wieder, die meisten freiwillig. Viele blieben also und dann ging und geht es darum, einen Schulabschluss zu machen, einen Ausbildungs- oder Studienplatz bzw. einen Job zu finden. Gerade bei der Suche danach wünscht sich Schmidt bei den Behörden vor Ort zum Teil mehr Hilfe und Unterstützung für die Flüchtlinge.
Wir wissen seit 2 Jahren, dass unsere Handwerkskammer und Handelskammer voll mitziehen und sagen, wir brauchen Leute. Wir haben so und so viele Lehrstellen, die nicht besetzt sind. Wir sind ja auch ein Land, wo wir ganz viel Tourismus haben. Ich habe schon ein Restaurant gesehen, wo davor stand, geschlossen wegen Personalmangel. Also, das darf ja wohl nicht sein. Leider ist es so, dass wir einige Ausländerbehörden haben, die da nicht so mitspielen, wie sie es könnten und sollten.
Welche das sind, sagte Schmidt nicht. Für ihn persönlich ist, neben der Hilfe bei der Jobsuche, der Familiennachzug der wichtigste Punkt, damit Integration funktioniert.
Was will man von einem jungen Mann erwarten hier? Wie soll er in der Schule sitzen und lernen? Wie soll er in einem Betrieb mitarbeiten, wenn er weiß, seine Frau und die kleinen Kinder sitzen noch in der Gefahr? Und ich denke, da muss man unbedingt Familienzuzug und Integration gemeinsam denken. Nicht getrennt.
Zum Teil warten Asylbewerber lange auf ihre Familien, weil sie entweder nicht automatisch auch die Erlaubnis bekommen, nach Deutschland zu kommen oder lange auf Entscheidungen und Zusagen zum Beispiel der jeweiligen deutschen Botschaften in ihren Ländern warten müssen.
Ja, mit dem Flüchtlingsbeauftragten des Landes sprach Christine Pilger. Ahmad, du bist aus Syrien, du bist anerkannter Flüchtling und du hast inzwischen auch deine Familie hier. War das schwierig?
Ja, also war das schwierig wegen der Zeit. Also muss man mehr Zeit warten, damit Familie nachgeholt. Aber es ist sehr wichtig, man mit seiner Familie hier bleiben, damit er richtig in die Gesellschaft integrieren kann. Also ohne Familie, dann fühlt man sich nicht wohl, um weiterzumachen.
Aber man sagt, er fühlt sich nicht wohl oder man fühlt sich nicht wohl ohne Familie. Atik, du bist auch aus Afghanistan, du bist mit deinem Bruder gekommen, aber ein Großteil deiner Familie ist noch im Iran. Ja, was bedeutet das, wenn die Familie nicht hier ist für dich?
Ja, eigentlich, das heißt, wenn man hier allein ist und ohne Familie, das ist, stell dir vor, das ist echt schwer. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel nachts immer, wenn ich schlafe, ich kann nicht so richtig schlafen, weil ich immer an meine Familie denke. Und ich habe noch 5 Geschwister, die da sind, die sind doch klein. Und noch, ja, allein zu machen, jeder so einzelne Ding zum Beispiel, ich bin doch hier allein und ich mache alles für mich allein. Ich koche für mich allein, ich schlafe für mich allein und ich mache alles allein. Und das finde ich echt schwer, ohne Familie zu haben, hier zu leben. Es ist echt schwer.
Du hast gesagt, es ist schwierig, wissen wir, glaube ich, auch alle, wenn wir irgendwie alleine sind und dann noch einsam sind. Was kann auch Politik leisten, um in Sachen Familienzuzug irgendwie noch da eine optimalere Regelung hinzukriegen?
Also ich bin davon überzeugt, und da stimme ich mit dem Flüchtlingsbeauftragten überein, Integration wird nur gelingen, wenn man den Menschen, die länger hier sind, auch die Möglichkeit gibt, mit ihren Familienangehörigen zusammenzuleben und man ihnen auch ein bisschen die Ängste nimmt, was da eigentlich im Heimatland mit den Angehörigen passiert. Von daher freue ich mich über so eine Initiative in 2 Wochen im Landtag, wo 3 Fraktionen schon mal sagen, wir wollen einen Zuzug von Familienangehörigen ermöglichen. Wir wollen dazu eine Bundesratsinitiative starten, damit minderjährige Geschwister hier einreisen können, damit die Ehepartner da sind und Jugendliche sollen auch zu ihren Eltern kommen. Ich glaube, das ist die Grundbedingung für eine glückende Integration und ich freue mich darüber, dass die Koalitionsfraktionen dort jetzt sehr, sehr einig sind.
Artikel nochmal, der 2. Punkt, den Herr Schmidt eben in dem Interview sagte, Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, die sollten möglichst schnell Deutsch lernen. Wie war das bei dir in Neumünster in der Erstaufnahme?
In der Erstaufnahme in Neumünster, ich habe eigentlich nichts gelernt, weil da viele Leute waren und das war nicht einfach, dass irgendwie so, wir hatten keine Möglichkeiten oder dass wir so eine Sprache zu lernen. Als ich in Kiel war, dann ich bin angefangen Sprache zu lernen und ich war in RBZ Wirtschaft. Ich habe 4 Monate diese Deutschkurse gemacht und danach habe ich weiter mit meinem Vormund einen Schüler gesucht. Und endlich, wir haben dieses Max-Planck-Gymnasium gefunden, glücklicherweise. Und danach habe ich Hauptabschluss 9. Klasse dort gemacht. Und weiter, letztes Jahr habe ich 10. Klasse gemacht, jetzt in 11. Klasse. Und ich hoffe, das schaffe ich Abitur auch weiter.
Trotzdem jetzt Erstaufnahme, kann man das nicht irgendwie leisten, dass da auch schon zumindest angeboten wird, Deutsch zu sprechen?
Diese Angebote gibt es mittlerweile in einer Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen in Schleswig-Holstein in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Inwieweit das schon komplett so ist, dass wir sagen können, es ist ausreichend, will ich im Moment noch gar nicht beurteilen, aber das Angebot ist da, weil erkannt worden ist, dass sofort in der Erstaufnahme Sprachangebote da sein müssen. Und wir müssen unsere Erstaufnahmeeinrichtung insgesamt zu Kompetenzzentren in diesem Lande fortentwickeln, wo man schon am Tag der Ankunft schaut, wo gehört dieser Flüchtling hin, was kann er, wo sind seine Kompetenzen und dass wir nicht nur über Defizite reden, sondern über Kompetenzen der Menschen, die zu uns kommen.
Ist ein Asylbewerber anerkannt, wie beispielsweise Ahmad, tun sich oftmals neue Probleme auf. Möglicherweise gibt es in den Städten und größeren Gemeinden einen Job. Dafür fehlt es an Wohnraum. Auf dem Land gibt es hingegen Wohnraum, dafür aber keinen Job. Zudem fehlt es an Verkehrsanbindungen, haben wir auch eben in dem Beitrag gehört von der Kollegin Pilger. Thorsten Gerz, ja, mich lässt sowas einfach ratlos. Ich habe das eine und das andere und ich kriege es irgendwie nicht zusammen.
Also bezahlbarer Wohnraum fehlt im Lande Schleswig-Holstein für alle, für junge Familien, für Senioren und auch für Flüchtlinge. Das ist ein grundsätzliches Problem. Von daher müssen wir mal schauen, wo gibt es eventuell noch Möglichkeiten, überhaupt an Wohnraum zu kommen. Und da wäre mein Tipp, sich mehr zu konzentrieren, auch auf den ländlichen Bereich, auch auf die Dörfer. Und da fand ich die Studie, die uns die das Amt für ländliche Räume und die Akademie vorgelegt hat, wo man gesagt hat, welche Chancen gibt es eigentlich auch für Flüchtlinge auf den Dörfern in Schleswig-Holstein, hochinteressant. Es gibt ein Grundproblem und dieses Grundproblem lautet mangelnde Mobilität. Aber dieses Grundproblem besteht nicht nur für Flüchtlinge, sondern für die gesamte Wohnbevölkerung dort. Also wir müssen Wohnraum und Mobilität gemeinsam denken und das muss in der Politik insgesamt ankommen. So würde ich damit umgehen. Und wenn ich an die Städte denke, würde ich mir wünschen, dass wir auch dort die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und nicht alle Flüchtlinge in einem Stadtteil, in einer Straße geballt unterbringen, sondern von vornherein den Integrationsgedanken dort auch mit im Kopf haben und dafür sorgen, dass die gesamte Gesellschaft sich dort abspielt und nicht nur in Anführungsstrichen Menschen mit Migrationshintergrund.
Amat, du kommst ja aus Syrien, bist anerkannter Flüchtling, hast jetzt auch einen Job bei der Telekom. Ich würde gerne mal wissen, hattest du Schwierigkeiten, als die Anerkennung klar war und du nicht mehr in der Gemeinschaftsunterkunft warst? Hast du da Schwierigkeiten gehabt, eine Wohnung zu finden hier in Kiel?
Ja, natürlich. Also wenn man keinen Arbeitsvertrag haben und ein Aufenthalt Asyl, also dann ist es sehr schwierig, um eine Wohnung zu finden. Deswegen habe ich vor einem Makler Geld bezahlen, damit ich eine Wohnung kriege.
Das hat dann aber auch geklappt, aber auch da musstest du deinen Gehaltszettel oder deinen Arbeitsvertrag vorlegen.
Genau. Ja, also.
Wer zahlt denn eigentlich, Herr Gerz, wer zahlt eigentlich jetzt nochmal den Wohnraum? Das ist ein Unterschied, ob ich noch im Anerkennungsverfahren bin oder nicht mehr im Anerkennungsverfahren.
Stimmt, am Ende brauchen wir einen engen Schulterschluss mit der kommunalen Familie, das heißt mit den Orten, wo Flüchtlinge wohnen, wo sie dauerhaft wohnen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie schnell die Menschen in Arbeit kommen. Wenn uns das gelingt, sie schnell zu vermitteln, sie schnell in feste Beschäftigung zu bekommen, haben wir weniger Probleme, auch Wohnraum zu bezahlen. Und man ist aus der Last der Unterstützung des jeweiligen Ortes ein Stück weit heraus.
Gibt es nicht auch noch andere Probleme, die da sind, gerade mit dem ländlichen Raum? Mir fällt ja das Beispiel mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ein, wo die Stadt Rendsburg keinen Wohnraum hat, das Amt Hüttener Berge aber ja, aber der eine das Geld, was ihm zusteht, sprich Rendsburg, dann nicht überträgt an Hüttener Berge.
Versteht auch kein Mensch, aber eben. So ist Politik insgesamt natürlich. Ich war auch mal Kommunalpolitiker und habe erst mal zugesehen, dass meine eigene Stadtkasse in Ordnung ist. Aber auch da müssen wir ein wenig schauen, dass wir die Geldflüsse so gestalten, dass wir sie so hinbekommen, dass wir auch die Probleme erreichen. Und wenn wir sagen, wir haben an einer Stelle eine Unterkunft und an einer anderen Stelle Wohnraum, keinen Wohnraum, sondern nur den Arbeitsplatz, dann müssen wir dort schon versuchen umzuschichten und dort müssen wir auch in Gespräche insgesamt eintreten. Auch das ist ja Grundlage mit dieser Studie, wo man uns auf solche Defizite hingewiesen hat.
Atik, du hängst ja noch im Anerkennungsverfahren. Wie wohnst du? Wie lebst du?
Jetzt wohne ich in einer Gemeinschaftswohnung. Eigentlich, das war auch für mich sehr schwer, dass diese Gemeinschaftswohnung zu finden. Ich habe fast 6 Monaten eine Wohnung gesucht, aber wir haben gar keine Wohnung gefunden. Endlich, ich habe jemanden aus Schleswig-Holstein, als ich unter 18 war, getroffen und ich habe mein Problem erzählt, dass ich zur Schule gehe und ich kann nicht in diese in Camp weiter lernen und das war ein bisschen Schwierigkeit. Und sie hat mir geholfen. Und am nächsten Tag, sie hat mir angerufen, dass ich habe für dich eine Gemeinschaft, so eine Wohnung gefunden. Ja, Wohnunggemeinschaft gefunden. Mhm. Und dann, ich war in diese Gemeinschaftswohnung, immer noch bin ich da.
Frau Blümke, Sie betreuen ja nun gerade auch Leute, die unter 18 sind. Welchen Eindruck haben Sie? Sie kriegen das aber auch am Rande ja mit, auch über Lifeline, wie die Wohnsituation ist. Ist das so, dass die Ämter und Behörden quasi die Betroffenen dann ziemlich alleine lassen?
Naja, also ich denke, die haben gar keine Möglichkeiten, sich noch darum zu kümmern, dass Wohnungen gefunden werden. Sie sind ja in auch Wohngemeinschaften. Ich vermute, dass die Stadt die dann eben anmietet, solange sie unter 18 sind und eine Zeit, können sie auch noch länger dort wohnen bleiben. Aber dann, wenn sich nichts anderes findet und sie nicht eigenständig eine Wohnung finden, was natürlich schwierig ist, wenn man kein Einkommen hat, also zumindest nicht selber arbeitet, dann kann einem das auch passieren, dass man wieder in der Gemeinschaftsunterkunft landet, ja.
Also schwierig ist es tatsächlich, wenn ich das eine nicht habe, kriege ich das andere nicht. Und wenn ich Pech habe, drehe ich mich immer wieder im Kreis, weil eins bedingt das andere. Gut, also es sind einige Probleme, die noch zu lösen sind. Was man kurzfristig verbessern kann, darüber reden wir gleich. NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache und dem Thema, wenn Fremde zu Nachbarn werden. Apropos, wenn Fremde zu Nachbarn werden, wir haben ja hier in Schleswig-Holstein einen aktuellen Fall in Kirchbackau. Dort ist eine albanische Familie abgeschoben worden, obwohl sie als integriert galt. Und da war doch relativ das Vorgehen der Behörden ziemlich strikt. Thorsten Gerz, wie ist da der Stand der Dinge und wieso können Ausländerbehörden in den unterschiedlichen Kreisen so unterschiedlich entscheiden?
Also der Fehler, der passiert worden ist, ist der, dass die Ausländerbehörde im Kreis Plön, aber dafür hat sie sich auch entschuldigt, ein Votum der Härtefallkommission nicht abgewartet hat. Das ist bei uns seit 17 Jahren eigentlich ein eingeführtes Instrument. Und wenn die Härtefallkommission tagen soll, dann gibt es in dieser Zeit keine Abschiebung. Das wurde dort vollzogen. Das ist der Fehler, der passiert ist. Ist aber kein juristischer Fehler passiert, denn die Familie war durch alle Instanzen durch und sollte das Land auch verlassen. Es sei denn, es gäbe ein Votum der Härtefallkommission, dann wäre es zu einem Ministerentscheid gekommen, wenn es dort die Aussage gegeben hätte, es liegt ein Härtefall vor.
Lassen wir einmal nochmal dazwischen gehen. Die Frage, ob anerkannt als Flüchtling oder nicht, ist ja die Frage, das eine, was das BAMF, also das Bundesamt macht, entscheidet, bist du Flüchtling oder nicht. Daneben gibt es aber ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten der Ausländerbehörde. Soll heißen, die haben doch eigentlich einen ganzen großen Fächer, den sie möglicherweise nutzen können.
Ich glaube, das ist so ein großer Fächer für Menschen aus Ländern, wo es offensichtlich keine politische Verfolgung mehr gibt, im Asylrecht eben nicht gibt. Das würde ich die Auffassung des BAMF so nicht unterstreichen. Man muss auch sehen, wir haben in diesem Jahr über 900 Menschen, die freiwillig Schleswig-Holstein verlassen haben. Davon über 200, die freiwillig nach Albanien zurückgekehrt sind, weil sie keine Bleibeperspektive in Schleswig-Holstein haben. Auch das gehört zur Wahrheit dazu und auch das muss man mit sehen. Von daher der Vorwurf an die Ausländerbehörde im Kreis Plön. Es wurde ein Votum nicht abgewartet. Ansonsten gab es über die Familie eine Entscheidung.
Sind denn die anderen Behörden jetzt insgesamt sensibilisiert für solche Themen?
Wir haben noch einmal darauf hingewiesen, alle Ausländerbehörden in diesem Land, dass es gute Sitte ist, dass die Härtefallkommission tagen kann und zu einem Votum kommt und dass dann das Ausreise, die Abschiebung gegebenenfalls durchgezogen wird. Das ist nochmal aufgeklärt worden.
Thorsten Gerz, wir haben einige Sachen angesprochen, auch Integrationsgesetz, was Sie anschieben wollen. Ja, wie soll es sonst in Sachen Integration aus Ihrer Sicht weitergehen?
Also ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die nächsten 5 Jahre zu nutzen, um für Menschen mit Migrationshintergrund zu werben, für eine Gesellschaft zu werben, in der es eine Willkommenskultur gibt. Und all diejenigen sagen, da hat man doch keine Chance, das wird nicht funktionieren. Ich finde, die beiden, die heute hier waren, nämlich Ahmad und Atik, haben bewiesen, was Integrationsleistung ist. Die sind seit 2 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, kamen mit 0 Sprachkenntnissen in deutscher Sprache hier an und rocken hier gerade eine ganze Radiosendung. Also wenn man es will, dann kann man es schaffen. Und darum bin ich total zuversichtlich, dass uns das gelingt.
Schönes Schlusswort von Ihnen. Atik, bist gelobt worden wegen deines guten Deutsch. Was wünschst du dir jetzt so für die Zukunft? Wo kann man Flüchtlingen noch mehr helfen? Wo kann man dir noch helfen?
Ja, vielen Dank. Nochmal, ich wünsche mir eigentlich vor Zukunft, ich möchte eigentlich hier weiter studieren. Wenn es klappt mit meinem Abitur, ist es ein bisschen schwer, was 1,2 oder 3 zu kriegen, weiter Medizin zu studieren. Und ich brauche dafür viel Unterstützung von Staat, vielleicht von Schleswig-Holstein, vielleicht von den Leuten. Und ja, und für die anderen Flüchtlinge, zum Beispiel besonders für die Afghanen, ich habe viele Freunde und die meinten immer, dass die immer noch keine Sprachkurse haben. Und die haben bis jetzt gar keine Sprachkurse besucht. Und was ist noch mit dieser Abschiebung? Mhm. Dass die meinten, dass Afghanistan ein sicheres Land ist. Eigentlich, das ist nicht. Die wissen auch schon. Also wenn man ironisch sagt, dann ist es dir ein sicheres Land. Mhm. Ich habe so einige Freunde, die schon viele abgelegt wurden. Mhm. Trotzdem, die hatten so eine politische Geschichte. Mhm. Ja, ich hoffe mir, dass die das verändert und irgendwas, was positiv bekommen alle, weil die alle haben Probleme. Wenn jemand Probleme habe, dann geht von anderer Länder oder wandert von anderer Länder zu anderer Länder. Sondern niemand mag das, seine eigene Familie verlassen, sein eigenes Land verlassen. Ja.
Ich denke auch, die Frage der sicheren Herkunftsländer, wird mir Thorsten jetzt zustimmen, ist, glaube ich, auch eine Frage, die immer so dynamisch beantwortet werden muss. Man muss dann einfach gucken, auch wie die Situationen sind. Und ich glaube, es ist einfach schwierig, er nickt da schon, es ist einfach schwierig, das vom grünen Tisch aus zu entscheiden, auch politisch zu entscheiden. Frau Blümke, ja, was stellen Sie sich noch so vor oder wünschen Sie sich?
Also für uns privat wünsche ich mir, dass das so schön weitergeht, wie eigentlich schon die 2 Jahre. Für Assad hoffe ich, dass er nächstes Jahr eine Ausbildung beginnen kann. Und ansonsten würde ich mir wünschen, dass es vielleicht noch mehr Leute gibt, die sich auch gerade der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge annehmen, eventuell durch eine Vormundschaft über Lifeline. Es kann aber einfach auch eine Patenschaft sein, eine Begleitung in behördlichen Dingen. Also das kann auch sehr niedrigschwellig laufen.
Ja, vielen Dank. Und das war sie dann, unsere Sendung zur Sache zum Thema neue Nachbarn, Flüchtlinge in Schleswig-Holstein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dank auch an meine Studiogäste. Ahmad Ahmad aus Syrien, der uns kurzfristig jetzt schon verlassen hat, weil er seinen Zug kriegen muss. Atik aus Afghanistan, viel Erfolg auch bei deinen Plänen hier mit Abitur und Studium. Sandra Blümke, danke für Ihr Engagement hier in der Sendung. Danke für Ihr Engagement in der Gesellschaft und mit den Flüchtlingen. Und vielen Dank an Innenstaatssekretär Thorsten Gerz.